Wir haben heute Morgen schon viel über Gebet gesprochen und haben gesungen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der wahre Weg. Heute werden wir erfahren, was daraus wird, wenn das nicht so ist. Erinnert ihr euch, was wir im vergangenen Jahr bis kurz vor Weihnachten gemacht haben, sonntags? Wir haben über das erste Buch Mose gesprochen und da wollen wir heute am Ende der Ferien wieder mit beginnen. Und zwar beginnen wir neu im ersten Buch Mose im Kapitel 27. Und wir lesen zuerst unseren Text vom Vers 1 bis zum Vers 29. Da heißt es ab Vers 1, und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn. Und er sagte zu ihm, hier bin ich. Und er sagte, siehe doch, ich bin alt geworden, ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak seinen Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auftrage. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Und er ging und holte und brachte sie seiner Mutter, und seine Mutter bereitete einen Leckerbissen, wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres älteren Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses. Und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte, mein Vater. Und er sagte, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Richte dich doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Isaak aber sagte zu seinem Sohn, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Er sagte, weil der Herr dein Gott es mir begegnen ließ. Da sagte Isaak zu Jakob, tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran und er betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn. Und er sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ich bin's. Da sagte er, reiche es mir her, ich will von dem Wildbret meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. Und er reichte es ihm hin, so dass er aß. Auch brachte er ihm Wein und er trank. Dann sagte sein Vater Isaak zu ihm, tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und vom Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sie sich niederbeugen, die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Soweit zunächst Gottes Wort. Ihr Lieben, die Kapitel 27 bis 35 im ersten Buch Mose teilen uns die Geschichte Jakobs mit. Zumindest die besonderen Begebenheiten in seinem Leben. Darin gibt uns der Geist eine gründliche Lektion über die Ratschlüsse der unendlichen Gnade Gottes und die Unfähigkeit und Verdorbenheit der menschlichen Natur. Damit wir die Mitteilungen Gottes über Jakob vollständig und im Zusammenhang vor uns haben, müssen wir einen kurzen Überblick, Rückblick auf das Kapitel 25 halten. Dort lesen wir in den Versen 21 bis 23. Vers 21. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Auf diese Stelle nimmt auch der Prophet Maleachi Bezug. Er schreibt in Maleachi 1, in den Versen 2 und 3, Maleachi 1, Vers 2, ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Eine zweite Anspielung darauf finden wir in Römer 9 in den Versen 11 bis 13. Römer 9, 11 bis 13. Da heißt es in Römer 9, Vers 11, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Warum führe ich uns zuerst hierher zurück? Nun, hier sehen wir deutlich den ewigen Ratschluss Gottes in Bezug auf seine Gnadenwahl. Der Ausdruck Gnadenwahl ist von größter Tragweite, denn er weist jede menschliche Anmaßung zurück und unterstreicht das Recht Gottes zu handeln, wie er will. Das ist äußerst wichtig. Ein Geschöpf kann nicht wirklich glücklich sein, wenn es nicht sein Haupt vor unumschränkter Gnade beugt. Das geziemt dem Menschen, weil er ein Sünder ist. Er hat kein Recht zu handeln oder Gott etwas vorzuschreiben. Wenn man sich auf diesem Boden befindet, hat das deshalb einen so hohen Wert, weil es dann nicht mehr um die Frage geht, was wir verdienen, sondern darum, was Gott gefällt, uns zu geben. Der verlorene Sohn konnte sich wünschen, ein Tagelöhner zu werden. Wenn es sich aber um Verdienst handelt, dann war er nicht einmal würdig, den Platz eines Tagelöhners einzunehmen. Daher blieb ihm nichts anderes übrig, als das anzunehmen, was der Vater für gut fand. Und der Vater gab ihm den hohen Platz der Gemeinschaft mit sich selbst. So wie es auch unser Vater im Himmel durch unseren Herrn Jesus Christus mit uns getan hat. So muss das immer sein. Die Gnade krönt das ganze Werk Gottes bis in alle Ewigkeit. Und was für ein Glück ist das für uns. Indem wir vorangehen und von Tag zu Tag mehr entdecken, was wir sind, haben wir die unerschütterliche Gnade Gottes nötig. Der Ruin des Menschen ist hoffnungslos. Und deshalb muss die Gnade unendlich sein. Und unendlich ist sie, weil Gott selbst ihre Quelle, weil Christus, unser Herr, ihr Kanal sind. Und weil der Heilige Geist die Kraft ihrer Anwendung ist. Die göttliche Dreieinheit hat sich geoffenbart in Verbindung mit der unendlichen Gnade, in der ein armer Sünder gerettet wird. In Römer 5, Vers 21 heißt es, die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nur in der Erlösung kann diese Herrschaft der Gnade gesehen werden. In der Schöpfung sehen wir die Herrschaft der Macht und Weisheit. In der Vorsehung sehen wir die Herrschaft der Güte und Langmut. Aber nur in der Erlösung sehen wir die Gnade herrschen, und zwar auf dem Grundsatz der Gerechtigkeit. Kommen wir zu unserem heutigen Text. In der Person Jakobs begegnet uns eine treffliche Darstellung der Macht dieser Gnade Gottes. Weil er uns ein Beispiel der Macht der menschlichen Natur vor die Augen führt. In ihm sehen wir die Natur in ihrer ganzen Schlechtigkeit. Deshalb zeigt sich die Gnade in ihrer ganzen Schönheit und Kraft. Bereits vor und bei seiner Geburt und während seines ganzen Lebens zeigte sich bei Jakob eine außergewöhnliche Energie der Natur. Wir haben gelesen, die Kinder stießen sich in ihr und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Nach seiner Geburt sehen wir auf seinem ganzen Weg bis zum Wendepunkt seiner Geschichte im Kapitel 32 die Offenbarung einer alles andere als liebenswürdigen Natur, ohne jede Ausnahme. Alles das dient wie ein dunkler Hintergrund nur dazu, die Gnade unseres Gottes hervorstrahlen zu lassen. Unseres Gottes, der sich dazu herabgelassen hat, den Namen Gott Jakobs anzunehmen. Einen Namen, der rührende Ausdruck einer freien, bedingungslosen Gnade ist. Wenn wir uns jetzt näher mit den Einzelheiten der Geschichte Jakobs beschäftigen, dann finden wir zunächst ein sehr demütigendes Bild von Sinnlichkeit, Betrug und List. Und das erscheint umso trauriger, wenn es wie hier mit dem Volk Gottes in Verbindung steht. Und doch, wie treu und wahrhaftig ist doch der Heilige Geist, wenn er die Geschichte eines Menschen erzählt, dann kann er kein unvollkommenes Bild entwerfen. Er zeichnet diesen vielmehr so, wie er wirklich ist. So ist es aber auch, wenn er uns den Charakter und die Wege Gottes offenbart. Er zeigt uns Gott, wie er ist. Und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen die Offenbarung eines vollkommen heiligen, dabei aber auch vollkommen gnädigen und barmherzigen Gottes, der sich in die Tiefe des Elends und der Erniedrigung des Menschen herabließ. Er hat den Menschen aus diesem Zustand befreit und ihn erhoben zur ungehinderten Gemeinschaft mit sich selbst. Und zwar in seiner ganzen Wirklichkeit. Gott kannte unsere Bedürfnisse und er hat sie umfassend befriedigt. Wenn wir als Titel über diese Predigt schreiben, Jakob raubt Esau den Segen des Vaters, dann stellen wir damit fest, dass hier etwas Unerlaubtes, etwas Sündiges vorliegt. Andererseits werden wir auch sehen, dass diese eindeutige Verfehlung von Jakob und Rebekka dem Plan Gottes Vorschub leistet. Wie kann das sein? Wie kann etwas Böses zu etwas Gutem führen? Nun, Gott ist absolut souverän. Er kann aus allem etwas Gutes machen. Um zur Einsicht und Erkenntnis hierüber zu gelangen, werden wir das Thema in drei Stufen untersuchen. Erste Stufe, die Torheit des blinden Vaters. Zweite Stufe, der hinterlistige Plan der Mutter. Dritte Stufe, die kriminelle Ausführung durch den Sohn. Erstens die Torheit des blinden Vaters. Eine so wahrheitsgemäße Schilderung der Familie Isaaks mit ihren positiven und negativen Seiten kann als Beweis der Echtheit und Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes gelten. Wenn Gott einen Menschen beschreibt, geschieht das ohne jede Schönfärberei. Schonungslos stellt Gott alles in sein Licht. Das ist oft demütigend, besonders dann, wenn sich wie hier die Sinnlichkeit, der Betrug und die List jener zeigen, die Träger der Verheißungen Gottes sind. Gott tut das nicht, um sie bloßzustellen. Nein, er will uns warnen. Die Schuld, die zu der traurigen Geschichte der Erschleichung des Segens Jakobs führt, trifft den blinden Vater Isaak. Wir lesen in unserem Text, und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, sodass er nicht mehr sehen konnte, da rief er seinen älteren Sohn Esau. Der Greis am Rande des Grabes steht, will weitergeben, was sein Leben reich gemacht hat. Von seiner Seele steht der Segen, den er empfangen hat. Er will ihn auf seinen Lieblingssohn Esau legen. Isaak weiß um die weittragende Bedeutung dieses Handelns in priesterlicher Vollmacht. Deshalb ruft er seinen Sohn und bespricht sein Vorhaben. Doch zuvor möchte er aus der Hand seines Sohnes noch sein Lieblingsgericht bekommen und essen. Ihn hat die Lust auf besonders gutes Essen gepackt. Beim Lesen dieser Zeilen stockt man unwillkürlich und fragt Isaak, wo willst du dahin? In dieser ernsten feierlichen Stunde, wo es ganz darauf ankommt, den Willen Gottes zu erkennen, da lässt du dich von deiner Lust, lässt dich von einem Sinnengenuss leiten? Hast du denn den Anspruch Gottes ganz vergessen? Gott hat doch längst den bestimmt, der den Segen empfangen wird. Hat sich deine Blindheit auch auf dein Inneres ausgeweitet? Willst du gegen Gottes Anordnung handeln? Schreckst du vor deinem Eigenwillen nicht zurück? Armer Isaak, armer alter Mann, erkennst du nicht, dass du das Gleiche tun willst wie dein Sohn Esau? Er verkaufte sein Erstgeburtsrecht und du willst für ein Wildgericht den Segen auf den Falschen legen? Lass dich doch vom Wort Gottes leiten in deinem Tun. Wie verhängnisvoll können sich die besten Absichten auswirken, wenn wir uns nicht von Gottes Wort leiten lassen? Schon viele haben im Geist begonnen und im Fleisch geendet. Auch das Alter schützt nicht vor Torheit. Mit den Gaben Gottes kann man nicht nach Gutdünken handeln. Wer seine Aufträge in Verbindung mit sinnlichen Genüssen ausführen will, wird in seiner Torheit zuschanden werden. Wer will sich schon anmaßen, eigenmächtig über den Segen Gottes zu verfügen? Der Segen kann nur von Gottes Anspruch ausgesprochen und weitergegeben werden. Nicht der Mensch verteilt etwas, sondern Gott. Er allein löst die Worte des Segens ein. In der Ehe Isaaks fehlt die Harmonie. Jene Harmonie, die das innige Zusammenleben von Eheleuten ausmacht. Darum ist auch sein egoistisches Handeln zu verstehen, dass er ohne die Familie die heilige Handlung und das Festmahl begehen will. Würde er den Ausspruch Gottes als für sich bindend erachtet haben, dann wäre die Weitergabe des Segens für alle eine Festfreude gewesen. So aber wird die Missachtung des Wortes Gottes der Grund zur größten Familientragödie. Meinungsverschiedenheiten und Fehler in der Kindererziehung rächen sich und führen in größte Nöte. Ich rede da aus meiner persönlichen Erfahrung. Wenn die uns von Gott auferlegte, wichtige Aufgabe gelingen soll, ist Einmütigkeit erforderlich. Und gemeinsam muss ringen vor Gott angesichts der Weisheit von oben. Unbedingt Einmütigkeit. Nur in der Kraft Gottes und ausgerichtet an seinem Wort kann die Erziehung in der Zucht und Ermahnung des Herrn gelingen. Unser heutiger Bibeltext beinhaltet auch eine wichtige Mahnung an alle Eheleute. Wo die Harmonie fehlt, da kommt es auch schnell, wie im Haus Isaaks, zu einem Gegeneinander. Im Alter besteht die Gefahr, dass sich die Liebe abkühlt. Man wird dann schnell gleichgültig gegenüber dem anderen. Das schöne Füreinander-Dasein leidet. Es kommt leicht zu einem Nebeneinander. Und das führt unweigerlich zu tiefstem Herzeleid. Gerade in den Tagen, die uns nicht gefallen, sind wir aufeinander angewiesen. Im Alter besteht die Liebe ihre Generalprobe. Hier kann sich das Wort bewähren, das der Herr selbst ausgesprochen hat. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Durch die Eigenmächtigkeit Isaaks wird die feierliche Szene verdunkelt. Alles bedenkt er in seiner Vorbereitung, nur das Wichtigste nicht, nämlich dass längst entschieden war, wer der Segensträger sein sollte. Die Schuld, die düster über dem Bevorstehenden lag, musste zu einem argen Zusammenstoß führen. Der wird auch schon durch die kleine Nebenbemerkung deutlich, wo es in unserem Text heißt, Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Sie hatte vielleicht aus einer Vorahnung heraus dieses Gespräch belauscht. Aufs Höchste erregt eilt sie zu ihrem Lieblingssohn Jakob, um ihm das Vorgefallene zu berichten und ihre Instruktionen zu erteilen. Aus allem Vorgefallenen müssen wir erkennen, dass es in unserem Leben um die ganze Treue geht. Das Wort Gottes muss die Richtschnur bei all unseren täglichen Aufgaben sein. Dann wird uns die Liebe zum Herrn vor jedem eigenwilligen Handeln bewahren. Darüber hinaus ist auch große Wachsamkeit erforderlich, denn wir finden auch allzu schnell fromme Entschuldigungen für unsere fleischlichen Wünsche. Nichts ist so trügerisch wie unser Ich, unser religiöses Ich. Es stützt sich allzu gern auf erlernte Formen und auf ererbte Traditionen. Nichts kann die Wirkungen des Heiligen Geistes stärker anregen als die Beschäftigung mit der frischen Quelle, dem Wort Gottes. Wer das schleifen lässt oder gar ganz unterlässt, wird als traurige Folge wie Isaak das Innere taub und blind werden erleben. Um im Bilde zu bleiben, wir bevorzugen den Esau, weil er uns zu fleischlichen Genüssen verhilft. Alles fängt immer ganz klein an. Ihr kennt das, wenn ihr mit Sünde konfrontiert und versucht werdet. Der Widersacher hält euch ein Fernglas vor die Augen und das tut er verkehrt herum und die Sünde ist ganz klein. Ganz klein. Man kann sie kaum erkennen. Da ist doch gar nichts. Ein Punkt auf dem Glas. Und wenn ihr dann drauf reingefallen seid, dann dreht ihr das Fernglas um und die Sünde steht riesengroß vor euch. Und er sagt, ihr seid vollkommen unerlösbar. Fallt nicht drauf rein. Alles fängt immer ganz klein an, ein wenig Hang zur Jagd, zum Wildbret und schon ist der klare Blick für Gottes Anweisungen vorbei. Lassen wir der Welt ein ganz klein wenig die Tür offen, sodass sie unerlaubt Raum in uns beziehen kann, dann werden uns die fleischlichen Neigungen übernehmen. Sie werden uns übermannen. Gefangen nehmen. Materielle Vorteile, Ehre und Ansehen, Lobhudeleien und alles, was der Natur ach so angenehm ist, bestimmen dann unser Denken, Reden und Handeln. Lasst uns unerbittlich Front dagegen machen und die Vorschriften des Herrn beachten. Und zwar um jeden Preis. Denn den hat der Herr bereits bezahlt. Mit dem Psalmisten wollen wir es unter Beweis stellen. Psalm 119, Vers 30. Den Weg der Treue habe ich erwählt, habe mich gestellt vor deine Rechte. Stufe 2, der hinterlistige Plan der Mutter. Als gläubiger Christ muss man angesichts der Betrugsaffäre Rebekkas unwillkürlich nachdenklich werden. Da drängt sich uns die Frage auf, stehe ich hier eigentlich noch auf Verheißungsboden? Kann denn Gott überhaupt noch weiter mit dieser Familie in Verbindung bleiben? Ist es überhaupt noch möglich, dass Gott angesichts solcher Intrigen des Verheißungsträgers seine Zusagen betreffs des Segens noch einlöst? Wie gut nur, dass Gott in seinem Planen und Handeln völlig souverän ist und jeder Lage, jeder Situation gewachsen ist. Menschliches Versagen kann keinen seiner Pläne vereiteln. Trotz aller Wirren und menschlichen Bosheiten erreicht Gott immer sein Ziel. Die vor uns liegende Begebenheit muss allen zur Warnung dienen. Ihr erkennt, wie die Abgründe unseres bösen Herzens und seht, wozu wir als Menschen fähig und imstande sind. In ihrer Liebe zum Kind kann auch eine Mutter in große Torheit verfallen. Ihre Erziehung, ihr Rat, jede von ihr geäußerte Anleitung muss in allem an die Bibel gebunden sein. Rebekka hatte die besten Absichten, zweifellos. Unter allen Umständen sollte ihr Lieblingssohn den göttlichen Segen bekommen. Klar. Sie hatte im Gegensatz zu Isaak nicht vergessen, was Gott über die Kinder ausgesagt hatte. Insoweit hatte sie das Wort Gottes auf ihrer Seite. Ihre Ungeduld aber wurde auch ihr, wie schon früher Sarah einmal, zum Verhängnis. Sie fürchtete, dass Gott nicht früh genug zum Ziel käme. Diese Gefahr war aufs Höchste gestiegen. Isaak, ihr alter Mann, wollte den Segen auf Esau legen. Da galt es, keine Zeit zu verlieren. Wenn ihr Sohn Jakob den Segen bekommen sollte, dann war es jetzt höchste Zeit zum Handeln. Arme Rebekka, wohin treibt dich dein Unglaube? Glaubst du wirklich, Gottes Plan und Absicht käme ohne dich und dein Handeln nicht zustande? Wie sehr verleitet uns ein ängstliches und unruhiges Herz so oft zu törichtem Handeln. Gott hat auch Wege in Fülle, seine Zusagen zu erfüllen und einzulösen. Erst dann, wenn uns alle menschlichen Mittel ausgegangen sind, kann sich durch sein Eingreifen seine Verherrlichung zeigen. Wie viel Leid hätte sich Rebekka ersparen können, wenn sie kindlich vertrauend auf Gott gewartet hätte? So aber wurde sie von ihrem Kleinglauben in die schnell umstrickende Sünde gezogen. Mutter und Sohn wurden in ein Lügennetz verwickelt und Jakobs Lügen steigerten sich schließlich bis hin zur Gotteslästerung. Nachdem die Mutter ihren Sohn dem Plan des Vaters vorgetragen hatte, eröffnete sie ihm ihre bösen Pläne. Vers 8. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auftrage. Geh doch zur Herde und hole mir von dort 2 Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, damit er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Aus diesen Worten spricht Liebe und tiefe Besorgnis. Doch hinter dem Plan steckt Lüge und Betrug. Sünde macht blind. Das Gelingen ihres Plans liegt bei ihr außerhalb jedes Zweifels. Das Wildbret weiß sie durch das Böckchen zu ersetzen. Die Kleider Esaus müssen für den rechten Geruch sorgen. Und das Ziegenfell täuscht die Behaarung Esaus vor. Was kann da noch schiefgehen? Selbst dem Einwand Jakobs, der vor dem Betrug zurückschreckt, weil er bei der Entdeckung mit dem Fluch des Vaters rechnen muss, weiß sie geschickt zu zerstreuen. Darin liegt etwas Dämonisches. Rebekka spricht die vermessenen Worte: Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Das ist eine Liebe, die bereit ist, für das, was sie liebt, zum Fluch zu werden. Das höchst Beklagenswerte an der ganzen Geschichte liegt in der Tatsache, dass Rebekka so heldenhaft eigentlich für das kämpft, was der Wille Gottes ist. Nämlich den Segen auf Jakob zu legen. Sie streitet zwar für Gottes Sache, aber mit völlig falschen Mitteln. Es ist ihre Ungeduld, die sie dahin führt. Wer nicht auf Gottes Stunde warten kann, fällt immer in Trugschlüsse. Gottes Willen ohne Gott, selbstherrlich aus eigener Kraft und Klugheit durchführen zu wollen, ist höchst verwerflich und Sünde. Die selbstlose Liebe und Hingabe der Mutter wird dadurch hässlich, geradezu empörend. Das Abscheuliche liegt auch darin, dass es eine fromme Sünde ist, in die beide, Mutter und Sohn, verstrickt sind. Besonders verwerflich macht diesen Plan, dass er angesichts des bevorstehenden Todes des Vaters gefasst wird, damit er dich vor deinem Tod segnet. Wie hätte der Gedanke an Tod und Gericht die beiden beeinflussen müssen? Doch wer unter dem Einfluss des Bösen steht, findet letztlich für alles eine Entschuldigung. Arme blinde Mutter, sie setzt für ihren Sohn alles ein und ahnt dabei gar nicht, dass sie damit einen Weg betritt, auf dem sie ihn für ihr ganzes Leben verlieren wird. Jakob sticht in seinem Verhalten von dem seiner Mutter ab. Zwar ist auch sein ganzes Sinnen und Trachten voll auf den Segen gerichtet und auch er ist einverstanden, diesen Segen auf völlig ungöttliche Weise zu ergattern. Aber er erkennt die Schwierigkeiten, die die Mutter in ihrer Leidenschaft übersieht. Die Sünde selbst macht ihm offenbar gar nicht viel aus. Wohl aber die möglichen Folgen derselben. Esau ist haarig, er ist glatt. Wie, wenn der Vater mich betastet? Vielleicht könnte ich als Betrüger überführt werden. Einer zu sein macht ihm offenbar nicht so viel Kummer, wie als einer zu gelten. Am meisten Angst hat er vor dem Fluch, der ihn treffen könnte. Jakob ist nämlich von der Auswirkung dieses Fluches überzeugt. Bezeichnend ist hier, wie Jakob zuletzt alle Bedenken überwindet. Alle Hindernisse und Gefahren bleiben, doch die Mutter, die den Betrug organisiert hat, nimmt ihm jegliche Verantwortung ab. Sie ist bereit, den Fluch auf sich zu nehmen. Damit war das letzte Hindernis beseitigt. Das aber ist eine gefährliche Sache. Es ist ja auch nur ein Scheindienst. Vor Gott bleibt der Einzelne immer selbst in der vollen Verantwortung. Also ich kann nicht einen Fluch übernehmen für einen anderen, auf den er gelegt wird. Fassen wir noch einmal das Ungute Rebekkas zusammen. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auferlege. Gesegnet seien alle Mütter, die in ihren Belehrungen auf die Stimme Gottes aufmerksam machen und ihre Kinder zum Gehorsam gegen das Wort Gottes auffordern. Seien wir mit größter Sorgfalt den Kindern ein Vorbild in der Wahrhaftigkeit. Sie müssen wissen, dass es bei Jüngern Jesu keine Zweideutigkeit geben darf. Alles Reden und alles Handeln von uns muss echt und ohne schillernde Färbungen sein. Was verlangte Rebekka von ihrem Sohn? Geh hin und betrüge deinen Vater. Bei Jakobs Einwand beschwichtigt sie ihn mit den Worten, der Fluch soll mich treffen, den nehme ich dir ab. Tu nur, was ich dir sage. Damit sind die Würfel gefallen. Die Lawine rollt. Ihr wisst, wie unaufhaltsam eine Lawine rollt. Der könnt ihr euch nicht entgegenstellen. Das Unheil bricht mit Gewalt über diese Familie herein. Es beginnt ein Kampf. Auf der einen Seite stehen ahnungslos Isaak und Esau. Sie wollen ebenso eigenmächtig über den Segen verfügen wie Rebekka und Jakob auf der anderen Seite. Diese beiden stützen sich wohl auf die Aussprüche Gottes, wollen aber die Erfüllung derselben mit menschlichen Mitteln, mit Betrug und Sünde herbeiführen. Ach, hätten sie doch Gott zugetraut, dass er noch in letzter Sekunde eingreift, wie er auch bei Isaaks Opferung im letzten Augenblick Abraham in den Arm fiel und eingriff. Jakob holte das Böcklein. Die Mutter bereitete das schmackhafte Gericht. Die kostbaren Kleider Esaus im Haus Rebekkas zieht Jakob an. Über Hände und Hals werden Felle gelegt. Dann erhält er von Rebekka das leckere Mahl und geht zagend zum Vater. Ein vermessenes Vorhaben. Wir wollen aber keine Steine werfen, sondern in den göttlichen Spiegel schauen. Wie mancher von uns heute mag in den Geschehnissen auch ein Stück seiner eigenen Lebensgeschichte sehen. Wollen doch alle Verfehlungen, jeder Einzelne, uns zur Buße und Beugung führen. Dritte Stufe, die kriminelle Ausführung durch den Sohn. Die Spannung steigert sich. Jakob betritt das Zimmer des Vaters. Wer wird auf der Stecke bleiben? Auf der einen Seite stehen Isaak und Esau, auf der anderen Seite Rebekka und Jakob. Eigenmächtigkeit herrscht auf beiden Seiten. Beiden Parteien fehlt die innere Einsicht, die in der Furcht Gottes ihre Wurzeln hat. Im Psalm 119, Vers 104 heißt es, aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Jakob tritt vor seinen Vater und spricht, mein Vater. Isaak fragt, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Der Vater scheint schon bei der Begrüßung misstrauisch geworden zu sein. Die Stimme Jakobs lässt ihn aufhorchen. Doch die Sünde macht nicht nur blind, sondern auch taub. Wer sich in seinem Tun und Handeln nicht im Gehorsam an das Wort Gottes bindet, verliert das Unterscheidungsvermögen. Zweifelnd fragt er deshalb, wer bist du, mein Sohn? Jakob versteht es nun meisterhaft, die ihm aufgetragene Rolle zu spielen. Lüge auf Lüge kennzeichnet sein frivoles Unternehmen. Gekonnt widerlegt er die Zweifel, die Erledigung des Auftrags konnte ja nur Esau ausgeführt haben. Er allein wusste davon. Ohne Gewissensbisse und Erröten streut Jakob seine Lügen aus. Erste Lüge, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Zweite Lüge, ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Dritte Lüge, ist von meinem Wildbret. Dann folgt auf die Frage des Vaters, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn, die furchtbare Gotteslästerung, weil der Herr dein Gott es mir begegnen ließ. Eine Lüge gebiert die nächste. Der blinde Greis ist sich nicht sicher. Erneut bricht Zweifel auf. Er will sich durch den Tastsinn überzeugen. Tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Doch die schlaue Mutter hat dies alles schon im Voraus geahnt. Sie hat passende Vorsorge getroffen. Der blinde Greis tastet und tastet mit zitternden Händen und hält das Ziegenfell für den behaarten Leib Esaus. Was soll er tun? Die Stimme ist Jakobs Stimme. Der Tastsinn sagt ihm, es ist Esau. Der Tastsinn siegt. Er ist bereit zu segnen. Doch noch einmal regt sich der Zweifel. Er will ganz sicher gehen. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und Jakob lügt das fünfte Mal. Ich bin's. Nun lässt sich Isaak das Festmahl schmecken. Nachdem er gegessen und getrunken hat, drängt sich alles noch einmal auf des Messers Spitze. Tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Erneut ist das Spannungsfeld geladen. Ob Jakob beim Kuss nun doch noch erkannt wird? Doch der Geruch der Kleider Esaus beruhigt den Greis völlig. Das drohende Gewitter hat sich verzogen und ist nicht zum Ausbruch gekommen. Beruhigt und zufrieden spricht Isaak über Jakob den Segen aus. Diese Schilderung ist erschütternd. Sie lässt uns tief in unser eigenes Herz schauen. Hier liegen die Ansätze unserer Gebundenheit und Schuld. Wehe dem, der sich diesem Einfluss des Bösen öffnet und aussetzt. Denn Satan steht hinter alledem. Mit Argusaugen verfolgt er unser Tun und Lassen. Ständig ist er auf der Lauer, um unseren Schritten einen Stolperdraht zu legen. Unter seinem Einfluss und unter seiner Macht geht es dann immer tiefer in die Verstrickung von Sünde und Schuld. Schritt für Schritt geht es tiefer in eine Verkettung mit dem Bösen und schließlich kommt es dann, wie bei Jakob, zu einer himmelschreienden Lästerung Gottes. Anfangs schien es ein bloßes Täuschungsmanöver zu sein. Doch wie schnell endete alles in einer Kette von Lügen. Es gab kein Zurück mehr auf dem eingeschlagenen Weg. Auf dem Weg der Intrigen, bis schließlich der heilige Gott hineingezogen wurde. Befindet man sich einmal auf der abschüssigen Bahn, dann regiert das Gesetz der schiefen Ebene. Es geht immer schneller abwärts und die lügnerische Tragik gipfelt im verräterischen Kuss. Wie unheimlich ist doch die Kette des Fortgetriebenwerdens. Wie ein Judas seinen Vorteil im Auge haltend seinen Messias verriet, so küsst auch Jakob seinen Vater, während er ihn hintergeht, um sich mit menschlicher Schleue den Segen zu ergaunern. Wer kann hier folgen und verstehen? Unter einer Kulisse von Sünde und Schuld wird der Segen Gottes auf einen Menschen gelegt, der für die weitere Heilsgeschichte bindend sein soll. Doch Gott lässt all dies zu, um zu zeigen, wozu wir Menschen fähig sind und wohin auch ein Kind Gottes kommen kann, wenn sich die fleischlichen Wünsche und Triebe durchsetzen. Zum anderen sollen wir erkennen, dass der Herr trotz aller menschlichen Machenschaften sein gestecktes Ziel erreicht. Mit Recht hat der Liederdichter Paul Gerhardt gesungen, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, die Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Gottes Grundsatz bleibt bestehen. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Eigene Wege bringen uns Not und Tränen ein. Doch Gott lässt sich dadurch nicht aufhalten. Seine Pläne mit seinem Volk und mit der Erde gehen unaufhaltsam ihrer Verwirklichung entgegen. Daran kann weder die Macht Satans noch die List des Menschen irgendetwas ändern. Aber sagt mal, liebe Geschwister, ist es nicht jammerschade, dass wir in unserer Torheit Gott so oft enttäuschen, anstatt fleißige Mitarbeiter der Gnade zu sein? Lassen wir uns deshalb erneut zur Vorsicht mahnen und in all unserem Denken, Reden und Handeln prüfen, was der gute, der heilige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen.